heute Morgen das Lied Goldstoff gesungen. Wenn ich zweifle und kämpfe mit ihr, ich weiß nicht, wie es euch in eurem Glaubensleben geht, ob das alles so smooth, so glatt läuft, so ohne Probleme, oder ob ihr nicht auch, wie mir das oft passiert, immer wieder in Situationen kommt, wo ihr denkt, ach du meine Güte, was habe ich denn jetzt schon gemacht? Was war das in meinen Gedanken? Wo habe ich hingeguckt? Was habe ich hier demjenigen gesagt? Wie bin ich dem begegnet? Ich merke immer wieder, dass obwohl ich Kind Gottes bin, ich mich oft nicht verhalte wie ein Kind Gottes. Ich habe oft einen Konflikt mit dem Bewusstsein der Gnade Gottes in mir und meinem eigenen Verhalten, meiner eigenen Sündhaftigkeit. Manchmal frage ich mich, wie kann Gott mich lieben? Wie kann Gott mich lieben, wenn ich so bin, wie ich bin? Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier geht. Simon, kannst du mal die erste Folie drauf tun? Genau. Ich möchte gerne, dass wir uns zusammen mal anschauen, wie das bei David war. Und dass wir ein bisschen lernen von David, denn David ist so ein Mensch mit einer unglaublichen Polarität. Auf der einen Seite sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen, so wünscht mir die Menschen.
Gott ungehorsam gewesen, und dann hat Gott gesagt, okay, dann suche ich mir
König David, das ist ja der Mann nach meinem Herzen, und macht ihn zum König. Und eigentlich war dann der König Saul, der noch in der Regierung war und der schon angekündigte König David, der noch nicht in der Regierung war, und die beiden haben sich ziemlich bekämpft. Und der Saul hat versucht, den David zu töten. Wir lesen in mehreren Situationen, wo der Saul ganz knapp an den David dran war und ihn so eben fast gekriegt hätte und der David so gerade noch das Schlupfloch gefunden hat, aus dem er rauskommen konnte. Und da waren zwei Situationen, da kommt der David dem Saul oder andersrum Saul dem David so nah, dass der David hingehen konnte. Einmal schneidet er ihm so einen Zipfel von seinem Mantel ab. Also Mantel war so ein Tuch, was man sich um sich geschlagen hat. Hat er den Streifen abgeschnitten. Und beim anderen Mal geht er ganz leise in das Lager, wo Saul mit seiner Leibwache schläft und klaut dem einfach den Speer und die Wasserflasche. Und jedes Mal spricht er nach dem Saul und sagt, hör mal, guck mal, ich hätte dich töten können. Das will ich doch gar nicht. Warum verfolgst du mich? Also wir sehen, David versucht er wirklich ganz, ganz eng sich an Gott zu halten. Er tut dem König, er will dem König, vor Gott bestätigten König, nichts Böses tun, obwohl er ja weiß, dass er einmal selber König werden soll. Und wir merken in der ganzen Geschichte, obwohl David schon zum König gesalbt war und von Gott die Zusage hat, du wirst König werden, er wartet voller Demut und voller Geduld darauf, dass Gott diese spannende, diese schwierige Situation löst. Als David dann endlich König war, das ist so eine ganz, ist mir aufgefallen, so eine ganz Kleinigkeit, das Erste, was er als König tut, erobert die Stadt Jerusalem. Das war eine der Städte, die die Israeliten bis dahin noch nicht erobern konnten. Und zum allerersten Mal wurde dadurch Gottes Gebot erfüllt, dass die Israeliten das ganze Gebiet, das ganz Kanaan für sich erobern wollten. Das hat David gemacht. Und dann gab es eine Situation, mal wieder ständig Krieg mit den Philistern. Und da wurde jetzt die Bundeslade verloren. Die Bundeslade war plötzlich nicht mehr bei Israel, sondern die Philister hatten sie erobert. Gerade das Heiligtum, das größte Heiligtum der Israeliten, das war ein Feindesland. Was für eine Schande, was für eine Schmach. Gott sorgt dafür, dass diese Bundeslade wieder zurückkommt. Und dann holt David diese Lade zu sich nach Hause. Also nach Israel zurück, nicht in sein Haus, sondern nach Israel zurück. Es gab ja noch keinen Tempel, sondern es gab das Zelt, Stiftshütte. Und da sollte die Bundeslade eigentlich wieder hin. Es gab so ein paar verschiedene Punkte, warum das nicht so geklappt hat. Aber letztendlich holt David diese Lade zurück und er ehrt Gott bei diesen Rückholaktionen in einer ganz intensiven Weise. Und er tanzt vor der Lade wirklich fast wie wahnsinnig, sodass seine eigene Frau ihn dafür verachtet hat. David war es so wichtig, Gott zu ehren, dass er seine eigene Ehre nicht wert war. So, David ist König, Saul ist tot. Was macht ein König, der aus einer neuen Familie kommt, mit der alten Königsfamilie? Natürlich alle den Kopf ab. Ist ja ganz normal, damit nur ja keiner aus der alten Familie kommt und wieder Ansprüche erhebt. David macht das nicht. Ganz im Gegenteil, David sucht ganz konkret, sagt, ist da noch einer aus Sauls Familie, an dem ich etwas Gutes tun kann? Und er findet dann einen gehbehinderten Menschen, der ist deswegen gehbehindert, weil er seine Amme auf der Flucht ihn hat fallen lassen. Also er war schon durch die ganze Geschichte eingeschränkt, dieser Mephibosheth zu dieser, und David holt ihn zu sich an seinen Tisch und sagt, du bist einer aus der Familie des Sauls und dich will ich hier. Das war eine sehr, sehr großzügige Tat, genau konträr, gegenläufig zu dem, was normalerweise die Sitte war. Üblich war. Und dann, David hat ein großes Ziel. Er will einen Tempel bauen. Er will Gott einen Tempel bauen. Denn bis dahin war, sage ich mal, das Heiligtum Gottes ein Zelt. Zwar ein sehr kraftvolles Zelt, aber es war nur ein Zelt. Und David sagt zu dem Propheten, ich will Gott ein Haus bauen. ich wohne in einem prächtigen Palast, so mit Zedernkränzen ausgestattet, so richtig schön. Und Gott hat nur diese Zelttüte hier. Das geht doch gar nicht. Ich will Gott auch ein Haus bauen, das richtig prächtig ist, wo man sehen kann, hier wohnt Gott. Und wenn man die Geschichte lesen, also ich persönlich habe hier einen, das war total, also ich habe hier einen Gott staunend und sagt, du willst mir ein Haus bauen? Das ist ja noch nie passiert. Den Gedanken hat bisher noch nie einer. Also auch da darf ich wirklich eine ganz edle Haltung, eine ganz edle Gesinnung. Und dann passiert eigentlich etwas sehr, ja, für David etwas Unangenehmes, denn Gott sagt ihm, pass auf mit dem Haus, das finde ich gut, aber du kannst das nicht machen. Denn du hast in deinen Kriegen so viele Menschen getötet, du hast so viel Blut an deinen Händen, du kannst mir dieses Haus nicht bauen. Aber dein Sohn, der kann das machen. Was machen wir, wenn wir einen tollen Vorschlag machen und der wird zurückgewiesen? Dann geht die Kinder runter, dann sind wir sauer, dann ärgern wir uns und sagen, Mensch, hör mal, er hätte doch auch Ja sagen können. Ne? Aber David macht das nicht. Sondern David sagt, ja, das ist gut. Er freut sich, dass der Auftrag an seinen Sohn geht und er gibt seinem Sohn einen ganz detaillierten Bauplan, den er übrigens von Gott bekommen hat, und er sorgt dafür, dass alles erforderliche Material da ist. Also David ist nicht sauer über diese Zurechtweisung, sondern er akzeptiert das, er nimmt diese Zurückweisung positiv auf und sorgt dafür, dass alles prima läuft und dass dieser Tempel dann später gebaut werden kann. Wir sehen, da war unheimlich viel Gutes in Davids Leben, ganz viele positive Dinge, weil er eine ganz schnelle Durchflug war, so ein paar Bergspitzen, die so ein bisschen ausragen aus der positiven Seite Davids. Wir könnten sicherlich noch viel mehr positive Dinge in Davids Leben finden, wenn wir das mal nachlesen. Die ganze Geschichte steht in 1. und 2. Samuel. Natürlich gibt es so ein Mensch auch Schattenseiten. Und die ersten schlechten finden wir schon ziemlich früh. Da gab es eine Situation, da hat ein Mann, bei dem David mal ein bisschen um Lebensmittel für sich gebeten hat, der hat ihn sehr, sehr hart angefahren. Der hat ihn richtig beleidigt, so schlimm, dass David echt empört war. Und da sieht man, dass auch so ein bisschen Jähzorn in den David hochkommt und er nimmt seine Armee und will dahin und will den Kopf kürzer machen. Also, so ein bisschen, Jähzorn war schon da. Zum Glück ist Gott eingeschritten und hat in der Form von Nabals Frau eine Lösung geschaffen, dass David sich hier nicht schuldig gemacht hat. In einer anderen Situation, und da ist David aus einer großen Gefahr gerettet worden, sehen wir, dass er allen Mut verliert, dass er Angst bekommt und dass sein ganzes bisheriges Vertrauen auf Gott plötzlich loslässt und er flieht in ein anderes Land. Er flieht in das Land der Feinde zu den Philistern. Und in diesem Land, da wird er auch eigentlich ganz angenehm aufgenommen und da ist er in einer ganz unangenehmen Weise unredlich gegen den König, der ihm noch Schutz gibt. Und wir sehen, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Aber der nächste Hammer in Davids Leben ist natürlich der bekannte Ehebruch. Er sieht von seinem Fenster aus eine Frau, die sich badet. Die gefällt ihm, er ist holen und er lässt sich mit ihr ein. Die Folge ist, die Frau wird schwanger. Wenn wir die Geschichte lesen, in 2. Samuel 11 bis 12, dann stellen wir übrigens fest, dass in der ganzen Geschichte nur David die Schuld zugeschoben wird, nicht der Bathsheba, der Frau. Das ist so in Geschichtsschreibung später etwas verfälscht worden. Ich wollte das nur hinweisen. Nur David wird hier die Schuld an der Situation zugegeben. Aber das ist natürlich der Supergau. Der König, der von Gott eingesetzte König, der sozusagen auch so ein bisschen Gottes Vertretung übernimmt, der erlaubt sich so einen Schnitzer. In anderen Ländern wäre das, glaube ich, überhaupt kein Problem gewesen. Da hat der König sowieso alle Macht gehabt, da hätte er sich jede Frau nehmen können, aber in Israel war es anders. Der König war eben derjenige, der von Gott bestimmt war und er sollte auch etwas von Gottes Art repräsentieren. Die Frau wird schwanger und das, da darf er natürlich auf keinen Fall auskommen. Was macht David? Er ist ganz schlau. Er lädt den Ehemann der Frau, der ist gerade beim Militär und irgendwo im Fronteinsatz, sagt, du hast Urlaub, komm nach Hause. Und er denkt, okay, er ist zu Hause, der wohnt bei seiner Frau. Und wenn die Frau danach als Kind bekommt, denkt man, ja, klar, das Kind ist eine Folge dieses Fronturlaubs. Aber dieser Soldat, der hat eine solche Treue zu David und zu seinen Kollegen, Kameraden, dass er sagt, ich kann mich doch jetzt nicht hier zu Hause wohlfühlen, wenn die anderen da draußen kämpfen. Und statt nach Hause zu gehen, setzt er sich auf Davids Eingang und bewacht sozusagen den Eingang, damit dem König nichts passiert. Das ist Treue. Das ist Ehre. Das ist ein toller Mann, den David da hat. Was natürlich genau entgegengesetzt zu Davids Plänen. Genau das, was er will, passiert nicht. Und dann macht David etwas ganz Schlimmes. Er schickt den Soldaten wieder an die Front und gibt ihm einen Brief mit an den Befehlshaber und sagt, sorg dafür, dass dieser Soldat, der den Brief gibt, beim nächsten Angriff stirbt. Wie nennen wir das? Das ist Mord. Ja, David wird zum Mörder und was wir aus der Geschichte auch sehen, das finde ich, ist eine ganz wichtige Lehre. Eine Sünde muss eine weitere Sünde folgen. Eine Sünde gebiert die Folgesünde. Wenn wir lügen, müssen wir weiter lügen, um die erste Lüge zu schützen. David musste hier, um seinen ersten Fehltritt zu kaschieren, einen viel größeren Fehltritt begangen. Also wir sehen, eine Sünde folgt der nächsten. Die Sünde bedingt sich selber gegenseitig. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lehre aus der Geschichte. Im weiteren Verlauf kommt es in der Familie zur Katastrophe. Amnon, der älteste Sohn Davids, missbraucht seine eigene Halbschwester. Das ist schlimm, aber viel schlimmer noch ist, dass David nicht die moralische Kraft hat, diese Sünde, diesen Fehler in einer richtigen Weise zu richten. Er ist sauer, das liest man, David war sehr ärgerlich, aber wir lesen nicht, dass er irgendetwas macht. Das bleibt einfach so. Das stellt ein, die Frau wird von ihrem leiblichen Bruder versorgt, der nimmt ihren Lauf, aber es passiert nichts. Und der Bruder von dieser Halbschwester, also David hatte ja mehrere Frauen, mit diesen Frauen unterschiedliche Kinder, und diese Schwester hatte einen Sohn, der mit einem Bruder von der gleichen Mutter war, der hat für sie gesorgt, und er war so ärgerlich, dass er seinen Halbbruder später ermordet hat. Noch da hat David wieder nicht die Kraft, damit richtig umzugehen, da recht zu sprechen, da zu sagen, was richtig ist, was nicht richtig ist. Letztlich untergräbt David damit sogar seine ganz eigene königliche Autorität und dieser Bruder von der misshandelten Frau, der startet einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater und setzt ihn sozusagen ab. David muss plötzlich fliehen und ist heimatlos. Wir sehen also auch hier Sünde, eine Sünde folgt der nächsten. Das waren die negativen Dinge. Wir haben viel Positives gesehen, wir haben auch viel Schlimmes und viel Katastrophales gesehen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie kommt es denn, dass bei diesem Gegensatz und bei dem Schimmel in Davids Leben, wie kann es sein, dass Gott sagt, dieser David, der so ein Schlimmes getan hat, ist ein Mann nach meinem Herzen. Und da müssen wir, glaube ich, mal einen Blick in Davids Herz geben. Was hat den David wirklich bewegt? Was war ihm in seinem Herzen? Wir sehen ja auch, dass David immer wieder aus seinen schlimmen Situationen herausgekommen ist, dass er zu Gott gegangen ist, dass er um Vergebung gerufen hat, dass Gott ihm auch vergeben hat. Was war das in seinem Leben, was ihn da so bewegt hat? Und da haben wir ein großes Glück, denn Davids Gedanken sind uns sehr deutlich in den Psalmen, in den Gedichten, die David geschrieben hat, überliefert. Und wenn wir dann in die Psalmen gucken und schauen, was David wirklich innerlich bewegt hat, wenn was sein Herz bewegt hat, dann sehen wir bei David einen wirklich großen Herzenswunsch, nämlich Gottes Nähe und Gottes Gegenwart zu erleben, und zwar jeden Tag, immer. Also, das ist hier die Batzeba. Abad. Er versucht mal, da ein unverfängliches Bild zu finden. Genau. So, und da lesen wir eben mehrere Dinge über, von David, was ihn in seinem Herzen bewegte. Psalm 27, Vers 4. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Den ganzen Tag möchte ich Gottes Nähe erleben. Das war wirklich Davids Plan, Davids Ziel. Und wie eng, wie vertraut David mit Gott war, das zeigt uns der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts, ich habe alles, was ich brauche. Denn er bringt mich auf saftige Weiden, er lässt mich am frischen Wasser ruhen und gibt mir neue Kraft. Und auf sicherem Weg leitet er mich, dafür wirkt er mit seinem Namen. Und zum Schluss, deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem Tag neu. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Wenn er steht vor den Augen meiner Feinde, deckst du vor den Augen meiner Feinde, deckst du mir deinen Tisch, dann heißt das nichts anderes, als dass Gott den David in die Tischgemeinschaft, in seine Familie aufgenommen hat. Und das angesichts der Feinde, die gegen den David angegangen sind. Wir sehen bei David ein unglaubliches Vertrauen zu Gott. Also, der Herr ist mein Licht, der befreit mich und hilft mir, darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher, David fühlt sich bei Gott geborgen wie in einer Burg und darum zittere ich vor niemandem. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue dir. Ein unglaubliches Vertrauen auf Gottes Hilfe, auf Gottes Stärke, auf Gottes Gegenwart. Und David findet unheimlich Gottes Aussagen, findet er sehr wichtig und sie sind ihm echt wertvoll. Deine Worte sind reine Worte, Silber, das am Schachteingang zu Erde geläutert wird, siebenmal gereinigt. Du, Herr, wirst sie einhalten, deine Worte, und wirst ihn hüten, also den Schreiber von diesen Generationen ewig. Und dann, ich sage zu dir, du bist mein Herr, mein Glück finde ich bei dir allein. Als David in diese Sünde mit Batseba gefallen war, da dauert es eine Zeit lang, bis dann der Prophet Nathan kommt und die Sache klärt. Und in dieser Zeit nach dem Ehebruch mit Batseba und dem Mord an Uriah leidet David unter seiner Schuld und er leidet unter der Entfremdung, die dadurch zu Gott gestanden ist. Diese Entfremdung ist eine Folge der Sünde. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn bei euch im Leben etwas passiert ist, wo ihr wisst, das ist nicht in Ordnung. Wie kann ich mit Gott reden? Wie kann ich beten, wenn ich so eine Diskrepanzkarte zu Gott habe? Wie kann ich vertrauensvoll zu Gott kommen und zu ihm beten und mit ihm reden, wenn ich weiß, da ist etwas zwischen mir und Gott, was noch nicht bereinigt ist? Und auch der David, der hat gemerkt, oh, da ist irgendetwas, das macht mir echt Mühe. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlung zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur spüren konnte. Ich spüre deine Hand Tag und Nacht. Sie drückt mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlung zu bekennen. Was ich getan habe, gestand ich dir, ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben. Und damit war für den David dann auch der Weg zu Gott wieder frei, zu Gottes Herzen, zu dieser Vertrautheit, die mir in dieser Zeit gefehlt hat, die wir vorher immer so genossen haben. Und dann, was können wir also hier in Davids Gedanken in seinem Herzen finden? Wir finden ein absolutes Vertrauen auf Gott und auf Gottes Zusagen. Und dieses Vertrauen zeigt sich immer wieder beim Hüten der Schafe, beim Kampf gegen die Löwen und die Bären, beim Kampf gegen Goliath, in der Auseinandersetzung mit Saul und so weiter. Und dann ist mir noch aufgefallen, Davids Sohn Salomo war ja der weiseste Mensch, der uns so beschrieben wird in der Bibel. Was ist der Unterschied zwischen David und Salomo? Gott hat dem Salomo gesagt, du darfst etwas von mir wünschen. Und Salomo hat gesagt, ich wünsche mir Weisheit, um dein Volk richtig regieren zu können. Und das war ein guter Wunsch. Und Gott hat ihm diese Weisheit gegeben. Aber David wünscht sich etwas anderes. Er wünscht sich Gottes Nähe und Vertrautheit. Und das ist noch etwas, was viel höher geht. Wenn wir die Lebenswege von David und Salomo vergleichen, sehen wir, David hat viel Mist gemacht, aber er kommt immer wieder zu Gott und erlebt immer wieder diese Vergebung Gottes. Salomo in seiner Weisheit lässt sich dann von den 1000 Frauen, die er hatte, der Mann, lässt er sich dann verführen und er kommt komplett vergeben. Und das hat dann nachher auch Folgen für das ganze Volk Israel. David wünscht sich Gottes Nähe und Vertrautheit. David war ein Mensch, so wie wir hier alle Menschen sind. Und die Bibel sagt uns im Jakobusbrief, wir alle, wir strauchen oft. Es passiert oft, dass wir Fehler machen, dass wir irgendwas falsch tun. Aber David hatte in seinem Herzen so ein tiefes Verlangen nach Gott, dass er immer wieder nach Gott gefragt war, in seinen schwärzesten Lebenssituationen, auch in den tiefsten Dingen, die er da war, die ihm dann immer wieder klar geworden sind, hat er nach Gott gefragt, hat er nach Gott gerufen und hat immer wieder zu Gott zurückgefunden. Salomo war weise, aber dieser Gottesbezug, diese Gottesnähe, die fehlte ihm. Und so konnte ihn dann letztendlich diese Frauen zu Götzendienst verführen. So, das waren jetzt schon mal drei Punkte. Jetzt kommen wir zum letzten und zum vierten Punkt. Und die Frage ist, jetzt haben wir euch viel erzählt hier von David, von Saul, von Salomo, von dem, was der und jeder andere gemacht hat. Aber was hat das mit mir zu tun? Wo betrifft das mich ganz persönlich? Und ich denke mir, dass bei vielen von uns auch der Wunsch da ist, Gott zu folgen und eine Nähe zu ihm zu haben, Gott zu erleben im Herzen, ihm treu zu sein und sein Wirken in unserem Leben zu erleben. Und dann passiert uns das Gleiche wie David. Wir scheitern oft an unserer eigenen Unfähigkeit. Wir scheitern, das muss man ganz klar sagen, an unserer eigenen menschlichen Natur. Und auch wenn wir uns noch so sehr bemühen und Gott mit aller unserer Kraft dienen möchten, wir werden immer wieder schuldig. Wir bleiben Sünder, wie ich das eben schon gesagt habe, wir alle strauchen oft oder sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Und wisst ihr was? Das Großartige ist, dass Gott das einkalkuliert. Nicht, dass ihm das gefällt, das nicht. Aber Gott weiß, dass wir so sind. Der Paulus schreibt im Römerbrief genau über diese Auseinandersetzung in unserem Herzen, über diese Frontlinie, die quer durch unser Herz läuft, zwischen der Herrschaft Gottes, der Herrschaft Jesu Christi und der Herrschaft des Teufels. Wir sind oft zerrissen zwischen diesen beiden Einflussmächten und unser Herz ist genau da drin. Der Paulus schreibt im Römer 7, Vers 18, genau. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In uns, so wie wir sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, was wir wollen, sondern gar das Böse, was wir nicht wollen. Und Matthäus 26, 41 sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern und dann wacht und Der Geist in euch ist zwar willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Ich glaube, das merken wir selber immer wieder in unserem Leben. Bleiben wir an dieser Versagen? Wie sieht Gott uns eigentlich mit unseren schlechten Sünden? Denn Gott übersieht unsere Schuld ja nicht. In Römer 3, 23 steht, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Also, das ist das Urteil über den Menschen. Er ist schuldig und er hat sein Ziel verfehlt. Und so wie er ist, kann er nicht in Gottes Nähe zurückkommen. Das geht nicht. Aber Gott bleibt dabei nicht stehen, sondern es geht hier weiter. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie, die Menschen, vor seinem Urteil als gerecht stehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und das ist die große Gnade Gottes. Da haben wir heute Morgen von gesungen. Das hat uns heute Morgen gefreut, dass wir gesehen haben, ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat diese Schuld, die wir von Gott haben, auf sich genommen. Die Schuld ist nicht einfach puff in die Luft aufgelöst worden, sondern sie wurde getragen. Jesus Christus hat sie auf sich genommen. Und das Allerbeste dabei ist, liebe Brüder und Schwestern, jetzt haben wir freien Zugang zum Allerheiligsten. Was ist das Allerheiligste? Das Allerheiligste ist der Ort, wo Gott selber ist. Da, wo Gott wohnt und sitzt. Und da haben wir Zugang hin. Wir haben Zugang zu Gottes direkter, persönlicher Gegenwart in unserem Herzen. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg freigemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Allerheiligste Wohnung Gottes. Da haben wir Wohnrecht. Wir sind aufgenommen in Gottes Familie. Gott nennt uns seine Kinder. Okay. Aber jetzt müssen wir immer noch klären, was ist denn jetzt mit der Sünde in unserem Leben? Wir haben schon gesagt, wir können die Sünde nicht einfach lassen. Das geht nicht, weil wir Menschen sind nicht. Sünde ist Teil unserer Natur, seit dem Sündenfall ist der Mensch so. Wir können einfach nicht anders. Gott weiß das und er hat das sozusagen mit einkalkuliert. Luther hat einmal gesagt, sündige Tapfer. Doch tapferer Glaube und freudig in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Das Opfer Jesu Christi ist nicht nur für die Sünde, die ich begangen habe. Tatsächlich ist es auch noch für alles Falsche, was ich jetzt in Zukunft ab heute noch tun werde. Gottes Vergebung ist ganz umfänglich. Und dann müssen wir uns fragen, ja, wenn Gott doch alles vergeben hat, wenn doch alles schon bezahlt ist, ist Sünde dann egal. Kann ich einfach tun und lassen, was ich will, was ich möchte? Dazu sagt die Bibel auch etwas. Und das finden wir auch im Römerbrief, in Römer 5 am Ende und Kapitel, nächsten Kapitel, ersten Verse. So wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den Tod brachte. Das wissen wir. Die Sünde bringt uns den Tod. So wird Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Das verdankt Jesus Christus, unserem Herrn. Darüber haben wir gerade gesprochen, dass Jesus uns unsere Schuld auf sich nimmt und trägt und dass sie alles vergeben ist, wenn wir damit zu ihm kommen. Und dann kommt genau diese wichtige Frage, und was folgt daraus? Können wir jetzt ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Also je mehr ich sündige, umso größer wird die Gnade Gottes. Könnte ich ja sagen, ich ehre Gott durch meine Sünde. Ne? Denn je mehr Sünde ich tue, desto größer wird ja auch die Gnade und Vergebung Gottes. Nein, das ist überhaupt nicht der Gedanke. Unmöglich, sagt der Paulus. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Wir sind eigentlich für sie tot gestorben. Wie können wir dann weiter in der Sünde leben? Und wir müssen uns, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, wenn wir Gott ernst nehmen und sein Wort lesen und es dann auch ernst nehmen, dann müssen wir uns sagen, das Wort Gottes, die Bibel, das sind, sein Wort und seine Gebote sind für uns ja Lebenshilfe. Sie sind Leitplanken, die uns führen sollen und helfen, damit unser Leben gut wird und gelingen kann. Und letztendlich müssen wir auch akzeptieren, dass Gott der oberste Souverän ist. Er ist die alleroberste Instanz. Er steht über allem. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt und ist der Herr der ganzen Welt. Und er ist auch unser Herr, ob wir das wollen oder nicht. Und irgendeinmal werden sich alle Menschen vor Gott neu beugen müssen und sagen müssen, du bist Gott. Und die einen können sagen, ich bin froh, dass ich zu dir gefunden habe und dass mein Herz gefüllt ist mit deiner Liebe und deiner Vergebung. Und andere sind da und müssen sagen, du bist Gott und ich habe dich geweigert, das Akt zu akzeptieren. Und das jetzt passiert, das ist Folge meiner eigenen Ignoranz. Und Sünde ist auch deswegen nicht egal, weil Sünde, wie wir gesehen haben, weitere Sünde nach sich zieht. Und Sünde hat auch ganz oft schlimme Konsequenzen in unserem Leben. Und das sehen wir gerade sehr gut bei David. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gott vergibt Sünde, wenn wir diese Sünde kennen. Wenn wir wissen, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, wenn wir uns zu ihm hinwenden und ihn als Gott in unserem Leben akzeptieren. Und da sagt die Bibel sagt das ganz klar in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Schuld, unsere Vergebung kennen, dann können wir, dürfen wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist und uns unsere Verfehlung vergeben wird und uns von aller Schuld reinigt. Das ist Gottes Seite. Gott wird uns unsere Schuld vergeben, wenn wir damit zu ihm kommen. Aber direkte Folgen der Sünde, Folgen von Betrug oder Diebstahl, Folgen von Gewalt oder Missbrauch, wenn wir also stehlen oder betrügen, wenn wir anderen Gewalt antun oder anderen missbräuchlich begegnen, diese Folgen bestehen trotzdem. Ich kann vor Gericht, wenn ich gestohlen habe, ich werde erwischt und stehe vor Gericht, kann ich nicht sagen, Herr Richter, ja, tut mir leid, war auch falsch von mir, gebe ich auch zu. Ich habe mit Gott gesprochen, das ist alles geklärt. Dann wird der Richter sagen, prima, da kannst du jetzt deine Buße die nächsten Jahre im Gefängnis feiern. Also diese Folge der Sünde, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Folge der Sünde bleibt in unserem Leben stehen. Gott vergibt uns unsere Schuld, aber Folgen von Sünde, die werden wir sehr oft tragen müssen. Alkoholmissbrauch führt zu ganz klaren körperlichen Schäden. Ich könnte jetzt andere Dinge aufzählen, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das, was wir in unserem Leben falsch machen, da, wo wir anderen schuldig werden oder uns selbst schuldig werden, das kann bleibende Konsequenzen in unserem Leben haben. Gott vergibt uns. Unsere Schuld vor Gott ist diesbeglichen, wenn wir damit zu ihm kommen. Konsequenzen unserer Sünde bleiben oft, müssen wir oft selber tragen. Das ist manchmal ganz, ganz bitter. Okay. Folgen der Sünde bleiben stehen. Und wenn Gott Sünde hasst, ich aber nicht sündenlos leben kann, wie wünscht sich Gott denn dann mein Leben? Und hier können wir von David lernen. Von seiner Liebe zu Gott, von seinem Vertrauen zu Gott, von seiner Suche nach Vergebung, von seiner Sehnsucht nach Gottes Nähe und seiner Gegenwart. Ich möchte das mal mit einem verliebten Paar vergleichen. Verliebte suchen ja die Nähe des Partners. Denn diese Nähe gibt ihnen Freude, gibt ihnen Lebenskraft, gibt ihnen einfach auch Sinn. Und dadurch wächst die Liebe immer noch mehr. Und so wünscht sich Gott auch die Begegnung mit uns. Gott sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Wie konnte David also trotz seiner Fehler ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Er suchte Gott, das war ihm wichtig. Darauf kommt es an, Gott ernst zu nehmen, mit ihm rechnen, ihm den Platz im Herzen zu geben, den er sich gerne wünscht. Da fragt euch jetzt vielleicht, ist das so einfach? Keine Gesetze, keine Vorschriften einzuhalten, keine Straßeneinsätze, keine Punkte sammeln oder irgendwas, was wir tun müssen? Nein, müssen wir nicht. Aber wir werden merken, wenn wir versuchen, so Gott so ernst zu nehmen und so mit ihm zu leben, wenn wir merken, dass es gar nicht immer so einfach durchzuhalten, eben weil wir Menschen sind. Wenn wir wirklich so leben wollen, Gott, Wenn wir Gott so folgen wollen, dann gibt es ein schönes Bild, das Gott uns dafür gibt. Der Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Wasser, das ist der Gottes Gegenwart. Wir müssen den Baum, man muss den Baum nicht zwingen zu wachsen. Der Baum steht am Wasser. Er versorgt sich dort. Es passiert einfach. Der Baum wächst. Wir müssen den Baum nicht zwingen, Früchte zu bringen. Der Baum kann sich auch nicht selber zwingen. Ich muss jetzt Früchte bringen. Das geht nicht. Der Baum wächst am Wasser. Hier bildet Gottes Gegenwart. Und dann wachsen diese Früchte, sie entstehen einfach. Denn der Baum steht am Wasser. Das Wasser bringt ihm die Nährstoffe, die dazu erforderlich sind. Wenn ich mein Leben so in Gottes Nähe, in Gottes Gegenwart führen möchte, dann kann ich trotz meiner Fehler, trotz meiner Mängel, trotz meiner Fehler, trotz meiner Sünde und Schuld, die mir als Mensch immer wieder passieren, kann ich vor Gott trotzdem Freude machen. Und ein Mann, ein Mensch nach seinem Herzen.